ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören und dabei sind, wenn wir gemeinsam in diese Ermittlungen eintauchen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen, Sommer 2007, am 15. August in den frühen Morgenstunden.
Polizei Duisburg.
Ja, und was ist hier auf der Mülheimer Straße? Hier? Und wie sind die Autos? Da sind die Scheiben kaputt. Ich weiß nicht, hier war irgendwie... hier ist schon die Polizei. Okay, hier ist schon die Polizei. Hat sich schon erledigt.
Ja?
Ja, wir sind gerade hier eingetroffen. Okay, hat sich voll erledigt.
Mülheimer Straße.
Um 2.21 Uhr ist Polizeihauptkommissar Jörg Büschken auf Streife. Gemeinsam mit seinem Kollegen trifft er als Erster am Tatort ein.
Hier in der Einfahrt stand eine Frau. Die hat die ganze Zeit hier reingeguckt und dann wieder nach draußen. Da haben wir uns schon gedacht, da, irgendwas muss da sein. Als wir dann mit dem Streifenwagen in Höhe dieser Einfahrt waren und hier links rüber gucken konnten, haben wir gesehen, dass hier zwei Fahrzeuge standen. Ein Fahrzeug hatte Vollgas gegeben, da war uns klar, da ist irgendwas passiert. Und haben es dann im Streifenwagen direkt hier hingestellt. Wir sind beide ausgestiegen, sind dann rübergegangen zu den beiden Fahrzeugen. Haben dann festgestellt, dass im Fahrzeug drei Männer gesessen haben, alle drei mit Kopfschuss. Für uns waren die augenscheinlich tot. Sind dann sofort zum Streifenwagen zurückgegangen, der hier noch in der Einfahrt stand, haben die Meldung an die Einsatzleitstelle gemacht. Wieder zurück, weil vor dem Fahrzeug stand noch ein zweites Fahrzeug, haben dann da auch reingeschaut und haben auch da festgestellt, im Fahrzeug drei männliche Personen. Alle drei mit Kopfschuss, alle drei vermutlich auch tot. Man denkt da immer dran, man schläft mit dem Gedanken ein, man träumt davon, man wacht da wieder mit auf. Das begleitet einen dann monatelang, manchmal auch jahrelang.
Wer hat so viel Hass und so eine kriminelle Energie? Gemeinsam mit den Ermittlern rekonstruieren wir diese Tat. Hier im Podcast ARD Crime Time gibt es werbefrei in der ARD Audiothek. Und dort finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, inzwischen 130 Folgen. Dafür herzlichen Dank, dass Sie dabei sind, dass Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Dieser Fall beginnt vor einem italienischen Restaurant, vor dem Da Bruno in Duisburg. Sechs Menschen werden dort gezielt getötet. Und die Tatortarbeit beginnt noch in der Nacht. Die können wir uns auch genauer anschauen. Die Mafia-Morde von Duisburg in der ARD-Mediathek. Verlinkt in unseren Shownotes. Das ist eine Dokumentation in vier Teilen von Peter Jeschke. Der ist dieses Mal mit dabei. Herzlich willkommen, Peter.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Dankeschön, dass du da bist. Und ich habe mir deine Dokumentation schon anschauen dürfen. Finde ich ganz besonders, weil du für uns diese Ermittlungsarbeit als 3D-Modell nachgebaut hast. Das ist an vielen Stellen ja täuschend echt geworden. Es steckt viel Aufwand dahinter. Was macht diesen Fall für dich denn so besonders?
Also für mich war es erstmal sehr besonders, dass die Recherche anfangs sehr, sehr schwierig war, weil es ist ein Mafia-Fall, das wissen wir ja. Und da möchte wirklich kaum jemand erstmal reden. Also ich musste erstmal viel Vertrauen aufbauen, auch zu den Duisburger Polizisten, und hatte dann auch mit der Duisburger Staatsanwaltschaft zu tun, die große Bedenken hatte, weil sie Angst hatte, dass wir eventuell laufende Ermittlungen gefährden können, wenn wir darüber berichten, obwohl das ja schon 17 Jahre her ist. Ein Glücksfall war es dann, dass ich den Kriminaltechniker Herrn Rabe kennengelernt habe und mit ihm den Tatort begangen habe. Und da habe ich dann gemerkt, das ist ja wirklich ganz verrückt, dass dieser Tatort wirklich heute noch genau exakt praktisch so wie damals existiert. Da, wo früher das Da Bruno war, ist heute Leerstand, weil da kann eigentlich keiner mehr ein Restaurant aufmachen, wo vor der Tür sechs Menschen ermordet wurden. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben einen Zugang zu dem Fall über den Tatort. Also wir können den Tatort benutzen, um ganz, ganz viel über die Mafia und ganz, ganz viel über den Fall zu erzählen, weil an dem Tatort finden sich ganz viele Indizien, die wichtig sind. Und es war wichtig, auch die Fluchtwege zu rekonstruieren. Und deshalb haben wir das alles maßstabsgetreu, diesen riesigen Tatort, der wirklich unglaublich groß ist, weil es geht auch um Nachbarstraßen und so. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Den haben wir komplett nachgebaut in einem riesengroßen 3D-Modell.
Das ist wirklich sehr sehenswert und macht es auch noch einfacher, wirklich einzutauchen in die Ermittlungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir weisen auch ganz konkret darauf hin, wenn es dann was zu sehen gibt, was wir hier im Podcast gar nicht so genau erzählen können. Wir tauchen ein in diese Arbeit der Polizei, gemeinsam mit einem Ermittler, den du auch gerade schon angesprochen hast, Peter, den wir in den nächsten Minuten auch öfter hören werden, denn er war besonders nah dran. Frank Raabe, erster Kriminalhauptkommissar und Leiter der Duisburger Kriminaltechnik.
Das Telefon klingelte um 2.37 Uhr. Ich weiß es ganz genau, weil ich direkt auf die Uhr geblickt habe. Am Telefon war die Kriminalwache und der Kollege sagte, Frank, du musst sofort kommen. Wir haben 4 Tote und 2 werden noch beatmet. In dem Moment steigt der Adrenalinspiegel ins Unermessliche. Man hat 1000 Gedanken im Kopf. Was erwartet uns? Wie wird das sein? Sind die Täter vielleicht noch in der Nähe? Kollegen haben uns eine großräumige Absperrung aufgebaut. Trotzdem war nicht zu verhindern, dass die versammelte Presse schon vor Ort war. Hier in dem Dabruno haben wir den Eingang, an dem unsere Opfer das letzte Mal von der Überwachungskamera aufgenommen worden sind. Als ich mich in Richtung Tatort begab, konnte ich hier vorne an der Ecke schon erkennen, dass dort 2 wahrscheinlich Männer lagen, die nicht mehr ganz bekleidet waren, weil das Notarztteam bereits die Reanimation erfolglos durchgeführt hatte. Es war eine ganz chaotische Szenerie. Da hinten waren 2 Fahrzeuge ineinander verunfallt. Die Scheiben waren zerschossen. Wir sahen hier unzählige Patronenhülsen. So viele Patronenhülsen habe ich an einem Tatort überhaupt noch nicht gesehen. Es war einfach fürchterlich. Wir wussten eigentlich gar nicht zunächst mal, wo sollen wir anfangen.
Das ist der leitende Kriminaltechniker Frank Raabe, der erzählt uns, wie er sich an die ersten Abläufe erinnert. Und es ist auch noch nicht so richtig klar, ob es wirklich 6 Opfer gibt, die zu Tode gekommen sind. 2 von ihnen werden zunächst noch beatmet, sagt er. Und dieses Chaos, diese chaotische Szenerie, von der er spricht, das ist eine immense Herausforderung für die hinzugerufene Mordkommission. Alle verfügbaren Kräfte sind alarmiert worden. Es gibt sogar Beamte, die eigentlich gar nicht im Dienst sind und angerufen werden und zum Da Bruno kommen, vor diesen Eingang des Restaurants. Peter, was ist das denn für ein Lokal?
Also es ist erstmal ein Lokal, was sehr gut positioniert ist in der Stadt, also in der Nähe des Hauptbahnhofs. Es ist ein Restaurant, was von der Lokalprominenz besucht wird, wohl ein Edelitaliener, ein bisschen hochpreisiger, nicht eine einfache Pizzeria, aber so ein Ort, an dem man gerne mal geht, wenn man vor allem größere Gruppen hat. Im hinteren Bereich gibt es noch so Tagungsräume und im Keller findet man eine Bowlingbahn. Also das ist alles, was Gäste anzieht. Wenn man sich Fotos, alte Fotos von dem Da Bruno anguckt, dann merkt man auch, dass zum Beispiel der Duisburger Fußballverein dort auch gerne hingegangen ist. Alles sowas, um Tagungen zu machen und Geburtstage zu feiern, würde ich sagen. Und auf einem Foto, was wir da gefunden haben, haben wir auch Sebastiano Strangio ist da zu sehen, der Lokalbetreiber und auch eins der Opfer. Und der trägt eine weiße Schürze und lächelt ganz freundlich in die Kamera, so wie wir das irgendwie von unserem Italiener um die Ecke kennen auch.
Also das ist so ein Restaurant, das wirkt irgendwie einladend, herzlich und du sagst, es ist mitten in Duisburg. Hat die Ermittler denn dieses Lokal denn vorher schon beschäftigt?
Also die Duisburger Polizei hat mir das so berichtet, dass Da Bruno erstmal noch einfach als normales Restaurant wahrgenommen haben und noch nicht wussten, was dahinter steckt. Als wir aber Hintergrundgespräche mit dem BKA geführt haben, haben die ganz deutlich gesagt, dass das BKA das Da Bruno schon länger auf dem Radar hatte.
Was hat das Bundeskriminalamt da vermutet?
Das Bundeskriminalamt wusste, dass der Drangheta-Clan Pelle Votteri das Lokal betrieben hat und wahrscheinlich zur Geldwäsche benutzt hat. Und als die Duisburger Ermittler dann das Da Bruno untersucht haben, haben sie auch im hinteren Bereich einen Raum gefunden, den sie erstmal nicht so richtig zuordnen konnten. Also weil der sieht ganz anders aus als der Rest des Restaurants. Es ist fensterlos, ein Kacheln an der Wand, dunkles Holz, Kupferbilder. Als die italienischen Ermittler dann kamen, wurden das dann als verschlüsselte Symbole aus der Welt der Mafia irgendwie wiedererkannt. Also da steht ein langer Tisch drin. Also ein Raum, in dem sich die Drangheta offensichtlich getroffen hat, um Rituale zu feiern und Besprechungen zu machen.
Habt ihr da noch mehr rausgefunden, warum es diesen Raum gegeben hat? Also es gab ja auch andere Tagungsräume, aber genau dieser Raum ohne Fenster.
Zum einen hat das wahrscheinlich ein bisschen tatsächlich mit der Architektur des Silberpalais, also des Gebäudes zu tun, wo das ist. Aber dann ist es ganz offensichtlich auch, dass das bestimmt Absicht ist, dass das ein Raum ist, der wirklich nicht zugänglich ist von außen. Also man muss sich das vorstellen, auf der einen Seite ist das da Bruno ein großes einladendes Restaurant mit allen möglichen Sachen, die Gäste anziehen. Und gleichzeitig hat es einen kleinen versteckten Raum, an dem sich die Drangheta treffen kann und gut abgeschirmt von der Außenwelt ihren Geschäften nachgehen kann.
Wir werden später noch, liebe Hörerinnen und Hörer, genauer erklären, was es mit der Drangheta eigentlich auf sich hat. Denn darum geht es hier, in diesem Fall rund um die Mafia. Sie können ja auch diesen Raum anschauen, exklusiv in der neuen Staffel ARD Crime Time ist er zu sehen. Und wenn wir jetzt die weiteren Ermittlungsschritte betrachten, dann fallen ja noch Bilder der Überwachungskamera auf, die da ausgewertet werden. Da sind auch die Opfer noch ein letztes Mal lebend zu sehen. Das ist um 2.17 Uhr, kurz vor der Tat. Wer ist darauf zu sehen? Also wer sind die Opfer?
Also zum einen ist natürlich leider, wie schon erwähnt, Sebastiano Strangio eins der Opfer, der Restaurantbetreiber. Der wurde als ein ganz sympathischer Gastwirt beschrieben. Alle stammen aus San Luca, das ist ein kleines Dorf in Kalabrien. Noch ein weiteres Opfer ist Marco Marmo, der ist 25 Jahre alt. Der war der italienischen Polizei durchaus bekannt. Zwei weitere Opfer waren sehr junge Brüder, die Brüder Pergola, Marco und Francesco, 19 und 22. Und dann gab es Francesco Venturi. Venturi ist an dem Tag 18 Jahre alt geworden. Deshalb hat in dieser Nacht angeblich eine Geburtstagsfeier zu seinen Ehren stattgefunden. Wir werden aber noch erfahren, dass es keine gewöhnliche Geburtstagsfeier war. Das jüngste Opfer ist gerade einmal 16 Jahre alt. Er hieß Francesco Giorgi.
Das war eine der emotionalsten Momente bei der Tatortarbeit. Gar nicht mal so die Vielzahl der Schüsse und die Vielzahl der Wunden, sondern dass die jungen Leute, die jungen Männer, so jung sterben mussten. Das hat uns alle doch ziemlich berührt.
Erzählt uns der Ermittler Frank Rabe. Und wir versuchen hier in ARD Crime Time auch immer mit den Angehörigen in Kontakt zu treten und versuchen mit ihnen gemeinsam den Fall zu erzählen. Wir haben die Mutter von Marco Marmo getroffen. Er ist eines der Opfer von Duisburg. Im süditalienischen Kalabrien trauert Antonia Giorgi.
Der Anruf kam gegen 12 Uhr. Ich hörte meine Söhne, meine Töchter und meine Schwiegertochter schreien. Ich fragte, was ist passiert? Was ist passiert? Und sie sagten mir, dass Marco, mein Sohn, getötet wurde. Für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich habe nichts mehr gesehen. Heute sind schon 17 Jahre und 2 Monate vergangen. Aber es schmerzt wie am ersten Tag. Denn wenn jemand eines natürlichen Todes stirbt, trauert man. Aber wenn jemand durch die Hand eines Menschen stirbt, trauert man nicht nur um den Verlust, sondern fühlt einen noch unerträglicheren Schmerz, weil man sich fragt, warum?
Diese Frage zu beantworten, das versuchen die Ermittler in Duisburg. Auch die Frage, war es tatsächlich die Mafia? Und die ersten Stunden nach einer solchen Tat sind dabei entscheidend für den Erfolg von Ermittlungen. Es gibt also Zeitdruck. Deshalb gibt es auch Unterstützung durch die italienischen Kollegen. Woran macht die Polizei denn fest, dass es sich hier um einen Mord im Mafia-Milieu handeln könnte?
Also man muss sich vorstellen, erstmal hat die italienische Polizei von dem Mord erfahren, weil sie nämlich das Telefonat, von dem Antonia Giorgi berichtet, abgehört hat. Das heißt, gegen die ganzen Familien wurde schon ermittelt und die Familien wurden abgehört. Die haben das gehört und dann war klar, oh, in Duisburg ist was Schlimmes passiert. Aber die Ermittlungen von der italienischen Seite, die haben schon viel früher gestartet, also schon lange vor der Tat. Also das heißt, es war für die naheliegend, dass es mit der Mafia zu tun hat, weil die haben eine Mafia-Familie abgehört und haben dann erfahren, dass es zu diesem Mord kam. Da sind die natürlich der deutschen Polizei ein paar Schritte voraus in dem Moment. Am 15. August, an dem Tag des Mordes, veröffentlicht sogar das italienische Innenministerium eine Stellungnahme, in dem es ganz offen von Mafia-Mord spricht. Aber auch für die Italiener war das eine beunruhigende Tat. Also zum einen wegen der vielen Opfer, aber zum anderen, weil die Tat in Deutschland stattgefunden hat. In Kalabrien, muss man sich leider vorstellen, gab es schon einige solcher Taten. Aber in Deutschland eben noch nicht. Und deshalb weiß keiner, was als nächstes passiert. Es werden sofort einige Polizisten von der Polizia di Stato, aber auch von den anderen Polizeieinrichtungen nach Deutschland geschickt. Darunter ist Giampiero Moroni, das ist ein Hauptmann der italienischen Staatspolizei. Der wurde in der Nacht informiert und am nächsten Tag war er da.
Und das Beunruhigende für die Ermittler, dass das Ganze eben in Deutschland stattfindet, setzt ja auch einige Kräfte frei. Wie groß war denn insgesamt der Ermittlungsaufwand in diesem Fall?
Also für die Duisburger Polizei ist es die größte Mordkommission, die sie jemals hatten. Das waren zeitweise, waren es alleine in Deutschland über 140 Ermittler, die damit beschäftigt waren. Und das war ja nur die eine Seite. In Italien arbeiteten drei verschiedene Polizeibehörden parallel. Dazu kamen Ermittlungen in Belgien und in den Niederlanden, koordiniert von Staatsanwaltschaften in zwei Ländern. Das war ein riesiges Gepuzzle, was die Ermittler da machen mussten, mit ganz, ganz vielen Menschen, die koordiniert werden mussten. Und es wurde ja auch gegen ein ganzes Netzwerk ermittelt. Also nicht nur gegen einzelne Personen, sondern es wurde gegen Familien aus den Clans, gegen deren Unterstützer und andere Mafia-Zugehörige ermittelt. Das war also kein normaler, gewöhnlicher Mordfall, sondern man suchte einen Einblick in dieses kriminelle Geflecht zu bekommen. Und das hat man dann rausgefunden, das spannt sich halt über mehrere Länder. Also von Kalabrien aus spannt sich dieses ganze kriminelle Netzwerk bis nach Deutschland, Holland, Belgien und in auch ganz viele andere Länder.
Und diese Ermittlungen, die wir jetzt begleiten werden, beginnen im August 2007. Aber diese Geschichte reicht ja noch viel weiter zurück.
Die Morde von Duisburg waren sozusagen der Höhepunkt eines blutigen Konflikts, der schon in den 1990er Jahren in Kalabrien begonnen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das war wirklich ein Konflikt, der über 15 Jahre geschwelt hat. Über 17 sogar. Für die Staatsanwaltschaft und die Ermittler hieß das, sie mussten nicht nur einen sechsfachen Mord aufklären, sondern sie mussten auch die ganze Vorgeschichte rekonstruieren. Das ist hinterher wichtig für die Prozesse. Also die mussten über Ländergrenzen hinweg Morde aus 17 Jahren rekonstruieren und den Fall in Duisburg aufklären. Besonders schwierig ist es, gegen die 'Ndrangheta zu ermitteln, weil es gibt das Gesetz der Omerta, das ist das Gesetz des Schweigens. Das bedeutet, dass keiner aus den Clans spricht, aber das bedeutet auch, dass Menschen, die im Umfeld sind und vielleicht nur einfache Zeugen sind, auch Angst haben vor der Mafia und deshalb auch nicht sprechen. Also das ist besonders herausfordernd an dem Fall.
Und jetzt arbeiten ja Ermittler aus zwei unterschiedlichen Ländern miteinander. Stelle ich mir auch herausfordernd vor, weil ja allein die Sprache nicht dieselbe ist. Wie läuft das denn konkret ab?
Ja, also die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und italienischen Ermittlern, die wurde am Anfang alles andere als einfach beschrieben. Also man kannte sich nicht, man verstand sich kaum, also im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Beide Seiten sprechen ja heute auch offen über ein anfängliches gegenseitiges Misstrauen. Es gab Sprachbarrieren und die ständige Notwendigkeit von Dolmetschern. Das war wirklich, glaube ich, wahnsinnig schwierig im Ablauf.
Und diese Offenheit, die wir heute zeigen können, auch in deinen Filmen, ist ja auch nur dadurch möglich, weil dieser Fall schon so lange zurückliegt.
Ja, und auch, weil sich, glaube ich, über die Jahre, die die Ermittlungen auch gedauert haben, dann einfach auch irgendwie, natürlich hat sich Vertrauen aufgebaut, man hat gelernt, miteinander umzugehen und man hat am Ende auch festgestellt, dass alle eigentlich das gleiche Ziel haben, nämlich die Bekämpfung von der 'Ndrangheta und die Auflösung dieses konkreten Falles vor allen Dingen erstmal.
Und trotzdem gab es dieses Misstrauen, was du angesprochen hast. Das heißt, haben da die Polizisten in Duisburg vielleicht auch gedacht, vielleicht ist der ein oder andere selbst in die Mafia verstrickt?
Das ist was, was tatsächlich uns von den Duisburger Ermittlern und so auch gespiegelt wurde. Ja, ich glaube, man musste auch, ist auch ein bisschen ein Kulturschock. Ne? Also das sieht man ganz gut, wenn man sich unsere Filme anschaut. Auch alleine das Auftreten von der deutschen Polizei und der italienischen ist so komplett anders. Ja, der Giampiero Moroni, der kommt in einem Anzug, praktisch maßgeschneidert und sieht tippitoppi aus. Da treten natürlich deutsche Ermittler einfach ganz anders auf. Das ist glaube ich, erstmal für uns vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich irgendwie. Oder für die deutschen Polizisten erstmal ein bisschen befremdlich gewesen. Dass der Fall aber ganz besonders wichtig ist, das zeigt der italienische Staat auch dadurch, dass sie Nicola Gratteri nach Deutschland schicken. Das ist einer der bekanntesten Mafia-Staatsanwälte bis heute. Das ist ein Mann, der steht seit Jahren unter ständigem Polizeischutz. Also der, wenn er nach Duisburg kommt, muss dann überlegt werden, wie können wir den schützen. Also das war gar nicht so unkompliziert. Da hat auch der italienische Staat gezeigt, das, was hier passiert ist in Duisburg, das ist für alle Seiten ganz besonders wichtig, dass das jetzt schnell aufgeklärt wird.
Sechs Männer werden mitten in der Nacht direkt vor einem italienischen Restaurant in Duisburg mit rund 60 Schüssen regelrecht hingerichtet. Die Leichen liegen blutüberströmt in und vor zwei Fahrzeugen auf offener Straße. Wie verhält sich nun die Polizei daraufhin? Wie untermauert sie vor allem weiter ihre Vermutungen, dass hinter der Tat organisiertes Verbrechen, organisierte Kriminalität dahinter stecken könnte?
Bei der Pressekonferenz am 15. August stand schnell die Frage von den italienischen Journalisten im Raum, steckt die Mafia dahinter? Und die offizielle Antwort lautete damals erstmal ein bisschen zurückhaltend. Man ermittelt in alle Richtungen. Ich glaube, das lag auch daran, weil die Duisburger Polizei, die musste sich erstmal ein Bild machen, weil für sie waren ja die ganzen Zusammenhänge so noch gar nicht klar. Und man muss sich auch vorstellen, dieser riesige Tatort mit sechs Leichen, die auf der Straße liegen, das war wirklich eine ganz brutale Ausnahmesituation für alle. Und dazu kam noch ein ganz, ganz großer Mediendruck. Damals wurde noch der Polizeifunk abgehört. Da waren praktisch eine halbe Stunde, Stunde nach der Tat, waren dann schon die ersten Presseorgane da mit Kamerateams und allem Möglichen. Und die Kamerateams, die kamen nicht nur aus Deutschland, die kamen aus England, BBC war da und aus Italien. Also das war, glaube ich, ein ganz enormer Druck. Und die Duisburger Polizeiwache ist also für Duisburg genau richtig groß, aber war natürlich mit so einem großen Druck und mit so einem großen Fall erstmal wahrscheinlich in den ersten Momenten tatsächlich überfordert, kann man mal sagen. Die mussten sich darauf erstmal einstellen. Und dann war es aber relativ schnell so, dass dadurch, dass klar war, dass sechste Opfer aus San Luca kam, dass es da eine Verbindung gibt. San Luca ist ein ganz kleiner Ort in Kalabrien, in den Bergen. Der hat 3500 Einwohner und das ist überhaupt kein gewöhnlicher Ort. Wir waren auch dort. Also es ist ein kleines Dörfchen und das gilt als eine der Haupthochburgen von der 'Ndrangheta. Also von hier stammen viele der alten, mächtigen Familien, die diese Organisation ausmachen. Und zu dieser Zeit, 2007, herrschte in San Luca ein regelrechter Guerillakrieg. Also da wurden Leute mit Maschinengewehren festgenommen auf der Straße. Also es war eine totale Ausnahmesituation und wir werden auch noch ein bisschen mehr über diesen Guerillakrieg erfahren, weil der steht wirklich in unmittelbarem Zusammenhang mit unserem Fall.
Und das Ganze zu verstehen, das fällt eben auch den deutschen Ermittlern nicht leicht. Das sagen sie ganz offen in ARD Crime Time. Damit wir alle das besser verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir mal einen Schritt zurück. Wir beschäftigen uns mal ganz allgemein mit organisierter Kriminalität. Eine Expertin dafür ordnet uns das Ganze ein. Zora Hauser beschäftigt sich insbesondere mit Mafia-Organisationen. Sie ist Forscherin an der Universität Oxford.
Also wenn wir von den 'Ndrangheta sprechen, dann sprechen wir von einer Konföderation von unterschiedlichen Mafia-Clans. Diese Mafia-Clans sind in Kalabrien aktiv, die sind aber auch in Deutschland, in der Schweiz, weit weg wie in Kanada eben auch aktiv. Das Ruhrgebiet ist sehr wichtig für die 'Ndrangheta aus zwei Gründen. Wir sprechen hier von Zellen, die wichtig sind, von Familien, von Clans, die historisch zur 'Ndrangheta schon gehört hatten. Und das bedeutet, dass sie hoch in der Hierarchie auch sind, der 'Ndrangheta. Und das ist wichtig innerhalb der kriminellen Organisation. Auf der anderen Seite, auch nur rein logistisch, macht natürlich Ruhrgebiet als Stützpunkt Sinn. Es ist eine Grenzregion, man kommt schnell nach Niederlande, nach Belgien. Hier kommen die Drogen rein. Das sind die Hafen von Antwerpen und Rotterdam, wo tonnenweise Kokain reinkommt. Und wir wissen, dass 'Ndrangheta einer von der wichtigsten Player ist auf dem internationalen Markt von Kokain. Also aus diesem Grund macht natürlich Ruhrgebiet als Stützpunkt auch wiederum Sinn. Und jeder Clan, der in Deutschland zum Beispiel aktiv ist, hat einen direkten Draht zu einem Clan in Kalabrien.
Zora Hauser hat uns erklärt, welche Zusammenhänge es gibt zwischen der Ndrangheta, einer Mafiagruppe, die aus Süditalien stammt, und dem Ruhrgebiet und damit auch mutmaßlich mit dem Tatort in Duisburg. Es gibt nun die Vermutung, dass sich das Ganze möglicherweise um einen Racheakt handelt. Was ist da die konkrete Vermutung?
Seit den 90er Jahren gibt es in San Luca einen Clankrieg zwischen zwei Clans. Das ist auf der einen Seite der Nirtastranjo-Clan und auf der anderen Seite der Pellevotteri-Clan. Und der Pellevotteri-Clan ist der Clan, der in Duisburg das da Bruno betreibt. Und die Ermittler in Duisburg, die gucken sich jetzt das da Bruno auch nochmal ein bisschen genauer an. Jetzt haben sie ein bisschen Zeit nach dem 15. August, nachdem erstmal so ein großes Chaos ist. Und sie finden alle möglichen Sachen, mit denen sie erstmal nichts anfangen können, wo sie aber dann von den italienischen Kollegen irgendwie ein bisschen Aufklärung bekommen. Nämlich, sie finden Hinweise auf die Drangheta, ganz, ganz klare. Und zwar in der Brieftasche eines der Opfer wird ein ausgebranntes Bild des Erzengels Michaels gefunden. Das können die deutschen Ermittler erstmal überhaupt nicht deuten, aber für Eingeweihte ist es verständlich. Das ist nämlich ein Gegenstand, der für ein Ritual benutzt wird, und zwar für das Aufnahmeritual in die Drangheta. Und das deutet darauf hin, dass Francesco, der 18-Jährige, in dieser Nacht in die Drangheta aufgenommen wurde. Also das war keine normale Geburtstagsfeier, die da am 15. August stattgefunden hat, sondern das war wahrscheinlich auch ein Aufnahmeritual, was da im da Bruno stattgefunden hat. Und das ist auch nochmal ein wichtiges Indiz, wie wichtig das da Bruno für den Pellevotteri-Clan war. Nämlich solche Rituale, die finden an Orten statt, die für die Organisation als heilig gelten. Also dieses Restaurant, das war ein wichtiger Ort für den Clan.
Wir haben also jetzt schon gelernt, es gibt innerhalb der Mafia weitere Unterteilungen, diese Clanstrukturen. Der Nirtastrangio-Clan einerseits und der Pellevotteri-Clan andererseits. Wie stark sind die beiden Seiten denn zerstritten?
Genau, also man darf sich die Drangheta als einen Zusammenschluss von einzelnen Clans vorstellen. Jeder einzelne Clan hat so ein bisschen sein eigenes Geschäftsgebiet und seine eigenen Geschäftsgebiete. Das heißt auch meistens ist es auch regional, also sein eigenes Gebiet. Und diese Clans sind aber dann auch noch in einer Hierarchie nochmal miteinander verbunden. Also es gibt dann irgendwie die Sangue, das sind die etwas höhere Gestellten innerhalb der Drangheta, und die sind dafür zuständig, dass solche Clankriege eigentlich nicht eskalieren. In dem Fall ist es aber so, dass da ein Krieg zwischen diesen beiden Clans, also zwischen Nirtastrangio und dem Pellevotteri-Clan, eskaliert ist. Und der geht auf einen Karnevalsscherz tatsächlich zurück. 1991, während des Karnevals in San Luca, haben ein paar Jungs aus dem Nirtastrangio-Clan Eier und Mehl auf verschiedene Sachen geworfen und unter anderem auch auf ein Restaurant oder eine Bar, würde man sagen, von dem Pellevotteri-Clan.
Und das war eigentlich erst ein Scherz, ist dann aber richtig eskaliert.
Genau, richtig. Das ist so ein Wohl in Süditalien. Ich kannte das auch nicht, so eine Art Brauch, dass man irgendwie da mit Eiern und Mehl rumfährt und damit rumwirft. Ich kannte das nicht als Scherz, aber das ist wohl eine lokale Gepflogenheit. Genau, und dieser Scherz, der ist dann relativ schnell eskaliert. Also man muss sich das so vorstellen, aus dieser Bar kamen dann ein paar von den Pellevotteris und haben sich wahnsinnig aufgeregt, haben die Jungs, die auf Rollern unterwegs waren, von den Rollern geholt und verprügelt. Die sind dann blau und grün geschlagen nach Hause gelaufen und haben sich bei ihren Verwandten beschwert, und dann ging's los, ja. Also dann sind die Verwandten aus dem Nirtastrangio-Clan zu den Pellevotteris gegangen und wollten das erstmal irgendwie aufklären, und das wurde dann ein bisschen angeheizt, wohl durch eine dritte Person, die gesagt hat zu den Pelles, ihr dürft euch das doch nicht gefallen lassen. Und als dann die Nirtastrangios in das Auto steigen wollen und wegfahren wollen, holt jemand von den Pellevotteris eine Waffe raus und schießt. Und gleich während dieses Karnevalsstreits kommt es schon zu den ersten Toten.
Und wie geht es dann weiter bis zu den Morden in Duisburg? Was passiert in der Zeit? Wie schaukelt sich das weiter hoch?
Das eskaliert total. Also es wird am Anfang, wurde es nochmal versucht zu schlichten, wohl durch die Älteren, damit das irgendwie eben nicht eskaliert. Es hat aber überhaupt nicht geklappt. Es kommt dann immer wieder zu Rache und Gegenschlägen und so weiter. Und insgesamt kamen wohl 40 bis 60 Personen über die Jahre dabei ums Leben. Ende 2006, an Weihnachten 2006, wenige Monate vor den Morden in Duisburg, gibt es eine Tat, die San Luca total erschüttert. Und das ist eine Tat, die auch mit dem Clankrieg zu tun hat. Und zwar wird Maria Strange umgebracht. Das ist, glaube ich, erstmal so gar nicht intendiert gewesen. Nämlich eigentlich war das Attentat auf ihren Mann geplant. Das ist ein Boss aus dem Nita Strange-Clan. Die Pellevotteries sind an Weihnachten in das Wohnhaus der Familie Nita Strange eingedrungen und haben in einem Schnellfeuergewehr rumgeschossen. Und dabei kommt Maria Strange ums Leben. Und relativ schnell wurde vermutet, dass Marco Marmo, den Namen haben wir jetzt auch schon mal gehört, mit diesem ganzen Geschehen in Verbindung gebracht werden kann.
Das ist eines der Opfer von Duisburg.
Genau, richtig. Man geht davon aus, dass er derjenige ist, der die Waffen besorgt hat. Also man muss sich das vorstellen, an Weihnachten, mitten in einem kleinen Dorf, wird mit einem Schnellfeuerwehr geschossen, aber keiner sagt etwas. Keiner sagt aus, keiner hilft der Polizei bei der Aufklärung des Mordes.
Diese Zusammenhänge jetzt genau zu rekonstruieren, das ist jetzt Aufgabe der Polizei, der deutschen und auch der italienischen Ermittler. Diese Vermutungen, die wir jetzt gerade angerissen haben, die können ja eben allein noch gar keine Beweise sein. Das wirkt jetzt schon tatsächlich alles sehr kompliziert, Peter. Nicht nur für die Ermittler, auch für uns als Journalisten. Wie hast du denn den Überblick behalten bei deiner Recherche?
Ja, das war wirklich überhaupt nicht einfach. Also man muss sich noch vorstellen, das ist, glaube ich, noch eine Sache, die man unbedingt noch wissen muss, ist, um das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter zu machen, tragen Menschen aus dem einen Clan die gleichen Namen wie aus dem anderen Clan. Also es gibt teilweise auf der Opfer- und auf der Täterseite Menschen mit den exakt gleichen Namen. Das macht es natürlich noch schwieriger. Sowohl die Duisburger Polizei, aber auch wir haben mit Stammbäumen gearbeitet, die man auch in der Serie sehen kann. Das ist nur ein bisschen angedeutet. Wir hatten das alles noch ein bisschen genauer. Die Duisburger Polizei musste das auch erheblich genauer irgendwie rekonstruieren, weil es ja irgendwie wichtig ist zu verstehen, wer steht da wie im Zusammenhang, wer nimmt aber auch innerhalb des Clans irgendwie eine wichtige Position ein. Für mich war das aber auch irgendwie besonders herausfordernd, also abgesehen von den offensichtlichen Schwierigkeiten, die Übersicht zu bewahren, ist es auch erstmal irgendwie schwierig, in die Denkweise reinzukommen, die in der Drangheta herrscht. Also es ist wirklich eine ganz patriarchale Logik von Ehre, Stolz und Rache. Also das ist ganz wichtig, das zu verstehen und gleichzeitig auch auszuhalten. Das war für mich am Anfang ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite ist es ein ganz patriarchales System und auf der anderen Seite ist es heute eine Organisation, die international ganz, ganz groß im Drogenschmuggel ist. Also man schätzt, dass sie mehrere Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht. Also auf der einen Seite ist es so ein patriarchales System und auf der anderen Seite ein hocheffizientes Wirtschaftsunternehmen, muss man sagen.
Nun versuchen wir ja auch hier immer in ARD Crime Time diese Geschichte richtig tief zu erzählen, also an Hintergründe zu kommen, auch an Dokumente ranzukommen, stelle ich mir sehr schwer vor. Habt ihr da Möglichkeiten gehabt, Dokumente zu erreichen, die andere noch nicht bekommen haben?
Ja, also wir hatten da das Glück, muss man sagen, dass wir eine relativ lange Vorbereitungszeit. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen. Am Anfang sah es, wie gesagt, ja gar nicht so richtig gut aus, dass ich ja überhaupt an irgendwas rankomme, weil auch erstmal die Ermittlungsakten für uns geschlossen blieben. Aber nach und nach kam immer mehr, also mehr Materialien. Wir sind an Überwachungsmaterialien rangekommen, an Fotos, an Videos von ganz unterschiedlichen Quellen aus Italien, zum Teil aus Deutschland. Also wir haben jetzt mit der Zeit einen ganz großen Schatz an Materialien bekommen. Wir haben auch zum Beispiel das Telefongespräch, von dem vorher gesprochen wurde, in dem die Familie von Marco Marmo von dem Tod erfährt, haben wir auch bekommen tatsächlich. und uns auch entschlossen, das in die Serie reinzupacken, weil das ein wichtiges Dokument ist.
Dieses Telefonat können Sie mitverfolgen am Ende der ersten Folge in ARD Crime Time, die Mafia-Morde von Duisburg, zu sehen in der ARD-Mediathek. Und damit wir diese Fälle erzählen können, ist es auch immer wichtig, alle Seiten genau zu beleuchten. Peter, wie schwierig ist es denn, da das Vertrauen aufzubauen mit den Ermittlern, auch mit den Angehörigen? Wir haben die Mutter eines der Opfer eben gehört. Wie schwierig ist da, ein Vertrauen aufzubauen?
Das hat eine gewisse Herausforderung auf jeden Fall und da kommt man einfach wirklich nur mit Zeit richtig ran. Also ich habe am Anfang allen Ermittlern, ich habe ja noch viel mehr getroffen, als jetzt am Ende in den Film gelandet sind, gesagt, dass es sich ausschließlich um Hintergrundgespräche handelt und es war wirklich ein Prozess des Vertrauensaufbauens. Dann habe ich erste Gespräche geführt, habe mir Notizen gemacht, habe dann so nach und nach in den dann drauf folgenden Gesprächen konnte ich dann irgendwie dann auch wirklich mal fragen, würden Sie denn vor die Kamera gehen? Könnten Sie sich vorstellen, dass man Sie auch sieht? Und da musste man ganz vorsichtig sein, was ich auch okay finde, weil natürlich es immer auch eine Frage ist, ob man sich wirklich traut, vor die Kamera zu gehen und offen etwas gegen die Drangheta zu sagen. Ich bin am Ende sehr, sehr froh, dass sich das sehr, sehr viele Leute getraut haben. Wir wirklich so viele spannende Menschen treffen konnten, die gegen die Drangheta kämpfen und den Fall aufgelöst haben. Ja.
Was passierte in der Tatnacht am Restaurant da Bruno in Duisburg? Wer ist für die tödlichen Schüsse verantwortlich? Und handelt es sich tatsächlich um einen Racheakt innerhalb der italienischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta? Am Tatort liegen viele Patronenhülsen. Dort stehen auch zwei Autos und es gibt 6 Tote. Und es gibt Zeugen. Wir haben am Anfang einen Original-Notruf gehört. Eine Frau meldet sich bei der 110. Der Ermittler Frank Rabe zieht daraus erste Schlüsse.
Die Tatortsituation vor Ort deutete darauf hin, dass wir es mit 2 Schützen zu tun hatten. Sprich, aus 2 Waffen wurde geschossen. Des Weiteren hatten wir ja sehr schnell, 1 Minute nach der Tatzeit, einen Streifenwagen vor Ort, der die Zeugin auf der Mülheimer Straße in Empfang nahm. Damit war ausgeschlossen, dass diese beiden Täter über die Mülheimer Straße geflüchtet sein konnten. Deswegen gingen wir von vornherein davon aus, dass diese beiden Schützen durch die schmale rechtwinklige Gasse von der Mülheimer Straße in Richtung Danziger Straße geflüchtet waren. Unter dem Dach dieser Tankstelle hier rechts von mir befindet sich eine Kamera. Diese Kamera war 2007 auch schon dort angebracht. Und diese Kamera hat die flüchtenden Täter auf ihrem weiteren Weg aufgezeichnet. Ich habe in einer Besprechung der Mordkommission dann zum ersten Mal gehört, dass es einen Zeugen gibt, der sagt, dass er 2 Männer in eine völlig andere Richtung hat laufen und dann hinterher fahren sehen.
Diese Ermittlungsschritte können Sie mitverfolgen in der ARD-Mediathek. Den Link zu den Filmen finden Sie in den Shownotes. Und die Filme hat Peter Jeschke gemacht. Er ist zu Gast bei uns hier im Podcast ARD Crime Time. Peter, wer ist denn dieser zweite Zeuge, von dem Frank Rabe spricht?
Ja, dieser zweite Zeuge, der heißt Rolf Thomé und der wird noch wirklich eine entscheidende Rolle in dem Fall spielen. Das ist ein Zeitungsausträger. Der war in der Nacht unterwegs und hat Zeitungen ausgestellt. Der war mit seinem Hund unterwegs und läuft die Mülheimer Straße entlang, also die Straße, auf der auch das da Bruno ist. Und er läuft in Richtung da Bruno. Das ist ein relativ stiller Job, so stelle ich mir das vor. Und er hört die Schüsse von der Tat und wird sofort aufmerksam und läuft weiter in die Richtung. Und dann kommen ihm 2 Gestalten entgegen. Das sind 2 Gestalten auf der Flucht. Und das sagt er dann auch der Polizei direkt in der Nacht. Und die Polizei wollte anfangs dem Zeuge nicht so richtig Glauben schenken, weil sie haben Kameras ausgewertet und aus den Kameraaufzeichnungen wird erkenntlich, dass 2 Männer vom da Bruno geflüchtet sind, aber in eine ganz andere Richtung, also nicht die Mülheimer Straße entlang. Und deshalb hat man schnell angenommen, dass die Täter eben einen ganz anderen Fluchtweg eingeschlagen haben. Und dass das nicht wirklich zusammenpasst mit der Aussage von dem Herrn Thomé.
Und wir gehen jetzt nochmal ganz in die Nähe des Tatorts, also genau dorthin mit dem Zeugen Rolf Thomé, wo er etwas gesehen hat, was er der Polizei erzählt. Und er erinnert sich zurück an den frühen Morgen des 15. August 2007.
Dann bin ich jetzt von hier aus direkt darüber. Ne? Hier hat das Auto gestanden, habe jetzt die Zeitung oben auf Dach gelegt und bin dann hier rüber. So, als ich dann hier ankam, kam der Mann dort aus der Einfahrt raus, stürmte auf mich zu, hielt mir die Waffe an den Kopf und sagte nur zu mir, wenn du was sagen, du tot. Und dann hat er sich von mir abgewendet, ist zum Auto gelaufen, vielleicht 30 Meter von hier. Und ist dann in Richtung Mülheim mit Brausen und mit Quietschenreifen abgefahren. Es war, meines Erachtens, habe ich damals auch gesagt, ein dunkler BMW, ein großer, ziemlich großer BMW. Ob da nur 2, 3 drin saßen, weiß ich nicht. Denn ich habe hier gestanden, habe den Hund beruhigt und habe gleichzeitig da noch die beobachtet. Ne? Nicht, dass jemand zurückkommt und vielleicht der doch noch mit der Waffe auf mich schießt.
Der Zeitungsausträger wird also bedroht. Er meldet sich bei der Polizei, wird dann auch gebeten, ins Präsidium zu kommen, um gemeinsam mit den Ermittlern ein Phantombild zu erstellen. Wie werden denn seine Beobachtungen eingestuft? Du hast schon gesagt, er wird erstmal gar nicht so ernst genommen.
Genau, anfangs wurde er erst nicht ernst genommen und dann aber relativ schnell findet man heraus über den Herrn Thomé, dass er schon bei anderen Fällen ganz nützliche Informationen geliefert hat, weil der ist ja immer nachts unterwegs und viele Straftaten finden nachts statt. Und er verfügt offensichtlich über ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis für Gesichter. Also er kann sich richtig, richtig gut erinnern an die Person und es wird ein Phantombild erstellt. Auf dem Phantombild, was man auch im Film sehen kann, sieht man einen Mann mit dunklen Haaren, südländischer Typ. Und eins ist auffällig, der hat ein Muttermal unter dem rechten Auge. Und die Polizei veröffentlicht dieses Bild und tatsächlich schon wenige Tage später wird eine Person identifiziert, also ein Verdächtiger, der mit dem Phantombild eine große Ähnlichkeit hat. Und im Laufe der Ermittlungen wird dann auch die anfängliche Verwirrung über die unterschiedlichen Fluchtrouten wird dann auch aufgeklärt. Man geht nämlich davon aus, dass in dieser Nacht mehr als 2 Täter am Tatort waren. Also dass es 2 Täter waren, weiß man übrigens daher, dass am Tatort Patronenhülsen von 2 Waffen gefunden wurden und es auch andere Zeugenaussagen gab, die wirklich eindeutig von 2 Tätern sprechen. Man weiß also, es haben 2 Männer geschossen, aber es ist wahrscheinlich so, dass noch mehr vor Ort waren und das wie so ein richtig militärischer Einsatz geplant wurde. Also es gab einen Fahrer des Fluchtwagens, es gab wahrscheinlich noch einen zweiten Fluchtwagen, der die Polizei ablenken sollte. Also es war richtig militärisch geplant, was da stattgefunden hat.
Also Thomé sieht hier einen von mehreren Tätern. Es kommt zur Identifizierung dieser Person wenige Tage nach der Tat und der Ermittler Frank Rabe vermeldet uns diesen Erfolg.
Auf unsere Öffentlichkeitsfahndung hin erhielten wir am 21.08.2007 einen Hinweis auf einen Pizzabäcker aus Karst mit Namen Domenico Nerta, der diesem Phantombild sehr ähnlich sehen sollte. Man muss zunächst mal feststellen, um welche Person, um welches Umfeld, in dem Domenico Nerta sich bewegt, handelt es sich überhaupt und macht dann einige Umfeldrecherchen. Bei diesen Recherchen kam heraus, dass Domenico Nerta in einer Pizzeria beschäftigt ist in Karst, die Giovanni Strangio gehört.
Also Giovanni Strangio, heißt das, er ist auch dem Nerta Strangio Clan zuzuordnen?
Genau, absolut richtig. Giovanni Strangio gehört zum Nerta Strangio Clan und ist ein Cousin von Maria Strangio. Maria Strangio, wir erinnern uns, ist die Frau, die an Weihnachten 2006, ein halbes Jahr vor Duisburg, umgebracht wurde. Und Giovanni Strangio ist der Polizei aufgefallen, weil er bei der Beerdigung von Maria Strangio mit einer Schusswaffe rumgelaufen ist. Er wurde von der Polizei angesprochen und dann hat sich wohl ein Schuss gelöst bei seiner Waffe. Er ist weggerannt und ein Polizist hat ihn angeschossen und am Bein verletzt. Und er wurde festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Und er war bis kurz vor der Tat im Hausarrest, durfte sich aber zum Zeitpunkt der Tat wieder frei bewegen. Giovanni Strangio ist außerdem Restaurantbetreiber, ich mache mal hier Anführungszeichen, von der Pizzeria in Karst. Also bestimmt hat er das Restaurant, die Pizzeria, so ein kleiner Stehimbiss war das, betrieben. Aber auch dieses Restaurant wurde zur Geldwäsche benutzt. Insofern, Giovanni Strangio ist unmittelbar mit der Vortat in San Luca in Verbindung zu bringen. Und er ist Restaurantbetreiber eines Restaurants in Karst. Das ist nicht weit weg von Duisburg.
Und um diesen Indizien jetzt nachzugehen, wollen die Ermittler ihn befragen. Sie fahren nach Karst am Niederrhein, etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt von Duisburg. Es gibt ja jetzt eben genügend Gründe, sich diesen Mann genauer anzuschauen. Giampiero Moroni von der italienischen Staatspolizei.
Karst war einer der ersten Punkte, die für unsere Ermittlungen von Interesse waren. Wir wollten Giovanni Strangio finden, um ihn zu verhören und zu fragen, wo er sich zum Zeitpunkt des Mordes aufgehalten hat. Wir befürchteten, dass er bewaffnet sein könnte. Wir wussten, dass er im Dezember 2006 ein Feuergefecht mit einem unserer Kollegen in Kalabrien hatte, während der Beerdigung von Maria Strangio. Deshalb waren wir sehr vorsichtig.
Gemeinsam mit den deutschen Ermittlern beleuchten wir jetzt die nächsten Schritte. Der Kriminaltechniker Frank Rabe und sein Kollege Thomas Meyer, erster Kriminalhauptkommissar, erzählen gemeinsam, wie sie weiter vorgegangen sind.
Wir haben die Spur Karst zur sogenannten Hauptspur erklärt und haben einen Zugriff geplant. Wir haben das Umfeld von Giovanni Strangio versucht aufzuklären. Im Ergebnis lagen uns dann insgesamt 7 Adressen vor, 2 Pizzerien in Karst und 5 Wohnungen. Wir haben SEK beantragt, also Spezialeinheiten beantragt. Wir haben Sprengstoffhunde beantragt. Wir haben Rauschgiftspürhunde beantragt.
Es war für uns erstmal unbekannt, wen werden wir da eintreffen. Also wird so ein Einsatz mit äußerster Vorsicht geplant. Die Bewaffnung war klar, wir haben hier einen Sechsfachmord, also kann auch durchaus jederzeit Bewaffnung da sein, sodass man da mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und Spezialeinheiten dran geht und nicht ad hoc reingeht, sondern erstmal in Ruhe plant, um alle möglichen Risiken, insbesondere für Beamte oder auch für Unbeteiligte, auszuschließen.
Der Zugriff bzw. die Durchsuchungsmaßnahmen waren für den 24. August 2007 geplant und sollten stattfinden in den frühen Morgenstunden. Wir haben in einem großen Senfeimer eine Schusswaffe gefunden, die eingepackt war in Plastiktüten. Und wir haben in einem weiteren großen Eimer mit Ketchup die dazu passende Munition gefunden. In der ersten Euphorie haben wir gehofft, dass wir unsere Tatwaffe gefunden haben oder eine der beiden Tatwaffen. Dem war nicht so. Das war ein völlig anderes Kaliber und eine völlig andere Waffe. Was für unseren Fall wichtig war, ist, dass wir einen Pass gefunden haben, sowie Fingerspuren und DNA von einer Person, Francesco Romeo, die per internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Und wir haben eine DNA-Spur gefunden, die wir zunächst nicht zuordnen konnten. Dieser Spur haben wir die Nummer 13 gegeben. Bei der DNA Nummer 13 handelte es sich, soweit wussten wir das, um eine männliche DNA. In dem Rechner von Giovanni Strangio, der noch eingeschaltet war, stellten wir bei der Auswertung fest, dass Giovanni Strangio vor der Tat, einige Tage vor der Tat, ein Großraummagazin für eine Beretta gegoogelt hat.
Das sind dann Magazine, die in die Waffe hineinpassen, aber viel länger sind und damit mehr Munition beherbergen können. Was natürlich auch darauf hindeutete, dass wir da nicht völlig falsch waren.
Giovanni Strangio hat einige Tage vor der Tat versucht, ein solches Magazin zu kaufen. Und zwar bei einem Waffenhändler auf der Königsallee in Düsseldorf. Und eine Beretta hatten wir ja schon im Vorfeld anhand der Patronenhülsen und der Projektile als Tatwaffe identifiziert.
Die beiden Ermittler, Thomas Meyer, erster Kriminalhauptkommissar, und gerade zuletzt gehört der Kriminaltechniker Frank Rabe. Was ist das für eine Waffe, von der Sie da sprechen?
Es handelt sich um eine Beretta 93R. Das ist eine Waffe, die wohl ursprünglich für die italienische Polizei und das Militär entwickelt wurde. Also es ist eine Handfeuerwaffe. Die kann im Dauerfeuermodus mit einem Großkalibermagazin versehen werden und dann bis zu 30 Schuss abfeuern. Und das geht innerhalb von Sekunden. Das muss man sich so, es geht wohl sehr, sehr schnell, dass da gefeuert werden kann. Was man weiß anhand der Hülsen ist, dass 2 solcher Waffen in der Nacht zum Einsatz kamen. Die Ermittler konnten später dann auch Giovanni Strangio anhand von mehreren Indizien mit so einer Anfrage, mit einer Waffenanfrage zu dieser Waffe in Verbindung bringen.
Was bedeutet das jetzt für die Ermittlungen?
Für die Ermittlungen bedeutet das, dass es zahlreiche Indizien gibt, die dafür sprechen, dass Giovanni Strangio mit der Tat in Verbindung gebracht werden kann. Er ist auf der Flucht, ganz offensichtlich. Also Cast ist fluchtartig verlassen und deshalb wird ein internationaler Haftbefehl gegen ihn erlassen und Giovanni Strangio zur Fahndung ausgeschrieben.
Wer hat geschossen? Giovanni Strangio ist auf der Flucht. Ein klares Zeichen für die Ermittler, dass er etwas zu verbergen hatte. Aber der Verdacht alleine reicht nicht. Die Polizei sucht Beweise, handfeste Spuren. Und das bringt die Ermittler um Frank Raabe auf eine Idee.
Im Zuge der Kameraauswertung, auf der wir auch schon die beiden flüchtenden Personen wahrgenommen hatten, stellten wir fest, dass in etwa 25 Minuten vor der Tat ein Fahrzeug über die Danziger Straße an dieser Kamera vorbei in Richtung Mülheimer Straße fuhr. Das Fahrzeug war das letzte Fahrzeug, was vor der Tat an dieser Kamera vorbeigefahren war. Und dieses Fahrzeug war deswegen auffällig, weil es zweimal an der Kamera vorbeigefahren ist. Und die Hypothese, die man daraus entwickelt hat, war, dass dieses Fahrzeug möglicherweise die beiden Schützen gebracht haben könnte und dann wieder aufgenommen haben könnte. Allerdings waren die Aufnahmen so schlecht, dass wir nicht mal in der Lage waren, den Fahrzeugtypen herauszuarbeiten, geschweige denn das Kennzeichen. Wir konnten immerhin erkennen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen handelte. Und so war der Gedanke geboren, verschiedene Kleinwagen an dieser Kamera vorbeifahren zu lassen, um die Aufnahmen miteinander zu vergleichen. Wir haben dann die Straße hier gesperrt, die Parkplätze gesperrt, die Lichtbedingungen wiederhergestellt und dann mit einer großen Anzahl, genauer gesagt mit 15 Fahrzeugen, hier an dieser Kamera, an der Überwachungskamera, die unter dem Dach der Tanke hängt, vorbeizufahren, genauso wie sich in der Tatnacht das Fahrzeug bewegt hat. Scheinwerfer hinterlassen auf der Fahrbahn Lichtreflexe. Die Scheinwerferkegel, die diese Leuchten auf der Fahrbahn verursachen, hatten eine besondere Form. Wir nannten sie eine Bananenform. Alle Fahrzeuge, mit denen wir Vergleichsfahrten gemacht haben, deren Scheinwerferkegel eben nicht diese Bananenform verursacht haben auf der Fahrbahn, konnte man ausschließen.
Das ist wirklich sehr sehenswert, wie Frank Raabe und seine Kollegen versuchen, das mutmaßliche Fluchtfahrzeug zu identifizieren, zu sehen in der ARD-Mediathek. Und trotzdem, obwohl es ja ein sehr schlechtes Bildmaterial gibt, wie ist denn das Ergebnis? Ist da ein eindeutiger Hinweis herausgekommen?
Ja, genau. Und das war wirklich, glaube ich, auch ein Wow-Moment innerhalb der Ermittlungen, ganz wichtig. Man muss sich das so vorstellen, also die haben Vergleichsfahrten gemacht. Das heißt, sie haben 15 Kleinwagen an dieser Kamera vorbeifahren lassen, von denen sie ausgehen konnten, vielleicht ist es einer von den 15 Kleinwagen. Es geht dabei aber nur um den Fahrzeugtyp. Also sie wussten natürlich, das Kennzeichen kann man überhaupt nicht sehen auf diesem Bildmaterial. Dann haben sie die Scheinwerferkegel oder die Lichtreflexionen auf dem Boden ausgewertet und sind darauf gekommen, man kann sich ganz sicher sein, dass in dieser Nacht kurz vor der Tat ein Fahrzeug sich in der Danziger Straße, die kreuzt sich mit der Mülheimer Straße, gefahren ist und dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Renault Clio handelt. Und das war natürlich erstmal irgendwie ein gutes Ergebnis. Man hatte natürlich noch keinen konkreten Renault Clio, aber jetzt konnte man anfangen zu arbeiten.
Und das zeigt ja auch, wie sehr die Ermittler da sich hintergeklemmt haben, zu diesen Ergebnissen zu kommen. Wem gehört denn dieser Renault Clio, dieses Fahrzeug?
Ja, das wusste zunächst überhaupt niemand. Also man wusste nur, dass es ein Renault Clio ist. Und dann hat man angefangen, Halteabfragen zu machen und hat dann einen Hinweis bekommen von einer Autovermietung, die gemeldet hat, hier hat ein italienischer Staatsbürger einen Renault Clio, einen schwarzen Renault Clio ausgeliehen und der wurde nicht zurückgegeben. Und dieser Mensch, der das Fahrzeug ausgeliehen hat, ist wiederum ein Mitarbeiter von Giovanni Strangio aus Cast. Der hat auch in der Pizzeria in Cast gearbeitet. Luca Liotino heißt er. Dieses Fahrzeug wird dann zur Fahndung ausgeschrieben und tatsächlich in Belgien gefunden. Auch ein bisschen eher durch einen Zufall, nämlich das stand im Parkverbot und hat irgendwie ohne Ende Parkzettel gesammelt. Und dieser Wagen wird dann nach Duisburg gebracht und untersucht.
Und der leitende Kriminaltechniker Frank Rabe steht jetzt vor einer weiteren Herausforderung. Wird die Polizei Spuren und DNA im Wagen finden können?
Unsere Aufgabe war es, den Clio kriminaltechnisch zu untersuchen, um Spuren der Tat zu finden, idealerweise, oder zumindest festzustellen, wer hat in diesem Clio gesessen. Aber der Clio war gereinigt worden mit einer Scheuermilch, und zwar komplett, Sitze, Armaturenbrett, Lenkrad, Schaltknauf, komplett gereinigt mit Scheuermilch. Wir haben dann insbesondere an Stellen gesucht, die beispielsweise die Sitze einstellen, die Rückenlehne der Sitze einstellen, die Haltegriffe oder vielleicht sogar die Rückenseiten der Kopfstützen. Die Auswertung hat ergeben, dass wir an verschiedenen Stellen im Fahrzeug DNA von Giovanni Strange gefunden haben, teilweise überlagert mit Schmauchspuren. Und wir haben insbesondere unsere DNA Nummer 13 gefunden. Die DNA von Giovanni Strange und die Kombination von DNA und Schmauchspuren sagten uns, dass Giovanni tatsächlich einer der Schützen war.
Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben jetzt die DNA von Giovanni Strange und wir haben die DNA Nummer 13, wie sie von den Ermittlern bezeichnet wird. Kann die jetzt eindeutig zugeordnet werden?
Nee, leider eben noch nicht. Also bei dem Thema DNA-Spuren war zu dem Zeitpunkt 2007 die deutsche Polizei den Italienern mal ein bisschen voraus. Und zwar gibt es in Deutschland damals schon eine DNA-Datenbank, wo genau DNA-Spuren gespeichert werden. Und das gab es so in Italien noch nicht. Also man wusste nicht, wer sich hinter der DNA-Spur 13 versteckt. Außer, dass sie zu einem Mann gehört. Und man hat sie halt auch in Karst gefunden, in der Wohnung von Giovanni Strange.
Der mutmaßliche Drahtzieher für die Mafia-Morde von Duisburg ist auf der Flucht. Aber die Polizei verfolgt inzwischen seine Familie. Seine Schwestern führen die Ermittler nach Amsterdam. Und dort entdecken sie eine geheime Wohnung. In der Tür Strangios Frau mit Kind im Kinderwagen. Und hinter ihr ein Mann mit blonden Haaren, Baseballkappe, Sonnenbrille. Es ist Giovanni Strange. Der Zugriff erfolgt in Amsterdam am 12. März 2009. Kriminaldirektor Holger Hauffmann.
Für uns ist das ein guter Tag. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Giovanni Strange gestern um 23.10 Uhr in den Niederlanden in Amsterdam festgenommen werden konnte. Giovanni Strange und seine Ehefrau und das Kind befanden sich im Wohnzimmer. Francesco Romeo lag im Bett. In der Wohnung haben sich auf jeden Fall befunden zahlreiche Papiere, Pässe, offensichtlich gefälscht. Eine Apparatur, augenscheinlich zum Herstellen solcher Papiere. Ein immens hoher Geldbetrag, der noch nicht gezählt wurde, aber wahrscheinlich bei über 1 Million Euro liegt.
Durch diese Festnahme gibt es allerdings auch keine neue Bewegung bei der DNA-Zuordnung. Die Spur Nummer 13, die bleibt weiterhin offen. Aber es gibt eine neue Spur. Und wohin die führt, das erklärt uns der Staatsanwalt Federico Perone Capano.
Wir hatten eine Reihe von Informationen, unter anderem aus Angela Strangios Chats, die uns vermuten ließen, dass Sebastiano Nerta irgendwie involviert war. Wir brauchten ein DNA-Profil von ihm, um einen Vergleich durchführen zu können. Was nicht in Frage kam, war ihn einfach um eine Speichelprobe zu bitten. Denn dann wäre Sebastiano Nerta aus Italien geflohen und wir hätten ihn nie wiedergefunden. Wir mussten also verdeckt vorgehen. Die Gelegenheit bot sich, als Sebastiano Nerta in eine Bar ging. Und unmittelbar nachdem Sebastiano Nerta das Café verlassen hatte, wurde die Tasse, aus der er gerade getrunken hatte, beschlagnahmt.
Eine Tasse Kaffee wird ihm zum Verhängnis. Nach fast 3 Jahren Flucht am 11. Februar 2010 wird Sebastiano Nerta in Italien gefasst. Können die Ermittler denn jetzt ihm und Giovanni Strange auch das Rachemotiv beweisen?
Da es sich ja um die Drangheta handelt und die Omerta, die Pflicht zu schweigen, da total greift, gibt es ein Geständnis nicht. Und das bräuchte man natürlich, um das Motiv irgendwie eindeutig nachzuweisen. Aber es gibt irgendwie eine Reihe von Indizien natürlich, die haben wir hier kennengelernt. Also keiner der Tatbeteiligten hat irgendetwas zugegeben. Im Gegenteil, also bis zum Ende haben sie alle ihre Unschuld beteuert. Aber für mich ist es ziemlich eindeutig. Giovanni Strange gehört dem Clan an, dem Nerta Strange-Clan, der mit dem Pellevotteri-Clan über Jahre hinweg diesen Clankrieg hatte. Er hatte ein klares Motiv, die Rache für den Mord an seiner Cousine Maria Strange. Und seine DNA in Zusammenhang mit Schmauchspuren wurde in dem Fluchtfahrzeug gefunden. Und außerdem ist er untergetaucht, kurz nach der Tat. Den anderen Angeklagten konnte man eben nur Mittäterschaft oder auch nur die Mitgliedschaft in der 'Ndrangheta nachweisen, was aber in Italien dann trotzdem zu hohen Strafen geführt hat. Es gibt also gar kein klares Geständnis, aber eine belastbare Kette von Indizien.
Und das hat am Ende ja vor Gericht dann auch überzeugt. Wie fallen denn die Urteile konkret aus?
Also wegen Mordes wurde nur Giovanni Strangio verurteilt. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt mit dreijähriger Isolationshaft. Also das ist die härteste Strafe, die es da gibt. Auch Sebastiano Nirta erhielt eine lebenslange Strafe, allerdings nicht wegen dem Sechsfachmord, sondern wegen der Mitgliedschaft in einer mafiosen Vereinigung, die Morde ausgeführt hat, also wegen seiner Rolle innerhalb der 'Ndrangheta. Insgesamt wurden im Zuge der Ermittlungen über 100 Personen verhaftet, auf beiden Seiten der verfeindeten Clans. Und wirklich nochmal das Ganze zu sagen, niemand hat ein Wort gesagt. Deshalb waren eben diese minutiösen Ermittlungsarbeiten, die wir hier rekonstruiert haben, so entscheidend. Und das war auch die einzige Möglichkeit, den Fall überhaupt vor Gericht zu bringen und am Ende Urteile zu erreichen.
Der Staatsanwalt Federico Perone Capano kann uns Details aus dem Gerichtssaal erzählen.
Im Prozess, der vor dem Gericht von Locri stattfand, mussten wir alle blutigen Episoden rekonstruieren. Von denen, die im Jahr 1991 begonnen haben, bis hin zu den Morden der Jahre 2006 und 2007. Warum? Um zu beweisen, dass zwei Mafia-Clans existierten. Der Nirta-Strangio-Clan und der Pellevotari-Clan. Und dass sie sich miteinander in einem Mafia-Krieg befanden. Und so haben wir rekonstruiert, was in all diesen Jahren passiert ist. Nicht so sehr, um die Verantwortung einzelner Personen zu beweisen, sondern die Tatsache, dass diese Morde von den jeweiligen Clans der Mafia begangen wurden. So sind wir zu den Beweisen für die Morde von 2006 und 2007 gekommen.
Sind denn noch weitere Urteile gefallen, zum Beispiel gegen die Schwestern von Giovanni Strangio?
Genau, also die Schwestern von Giovanni Strangio sind auch jeweils zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Und es gab noch alle möglichen anderen Urteile zu langen Haftstrafen. Wenn man das noch genauer wissen möchte, am besten schaut euch einfach unsere Serie an.
Das ist unsere Empfehlung, liebe Hörerinnen und Hörer. Da sieht man auch, warum der Gerichtsprozess in Italien von den deutschen Ermittlern als sehr turbulent wahrgenommen wurde. In der Dokumentation in der ARD-Mediathek im 4. und letzten Teil der neuen Staffel ARD Crime Time. Wir haben jetzt über die Urteile gesprochen in Italien. Inwiefern können denn Täter und Helfer in Deutschland zur Verantwortung gezogen werden?
Also theoretisch hätten damals beide Länder den Mord zur Anklage bringen können, Deutschland und Italien. Aber am Ende fiel die Entscheidung, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in Duisburg, dass Italien das Verfahren übernimmt. Und das hatte auch gute Gründe. In Italien ist bereits die Mitgliedschaft in einer Mafiastruktur strafbar, also auch höher strafbar als in Deutschland. Man kann also auch als Mitläufer oder Unterstützer zu langen Haftstrafen verurteilt werden, selbst ohne direkte Tatbeteiligung. In Deutschland ist das so nicht möglich. Das Strafrecht ist in Europa eben nicht einheitlich und Italien hat in Sachen Mafia eine ganz andere Geschichte und deswegen auch ganz andere Gesetze. In den 90er Jahren wurden in Italien Staatsanwälte und Richter ermordet, weil sie gegen die Mafia ermittelt haben. Und viele Staatsanwälte stehen bis heute unter massivem Polizeischutz. Die Belastung durch die Mafia ist in Italien also tief in die Gesellschaft verankert und das Rechtssystem hat entsprechend darauf reagiert. Bei uns in Deutschland werden die Strafen vermutlich viel milder ausgefallen. Und ganz ehrlich, also ich hoffe, dass wir nicht erst solche tödlichen Attentate auf die Justiz erleben müssen, bevor wir hier in Deutschland unser Strafrecht anpassen und die Gefahr durch die organisierte Kriminalität und Mafia ernster nehmen.
Und jetzt geht es ja immer wieder um die Bekämpfung dieser organisierten Kriminalität. Was schätzt du ein, wie groß ist der Schlag damit gewesen?
Die Ermittler sagen selbst, es war wirklich ein großer Erfolg, dass die Morde aufgeklärt wurden. Aber die Strukturen, die dahinter waren, die bestehen bis heute. Denn auch heute noch, so betonen viele Experten, tut sich Deutschland schwer im Kampf gegen die 'Ndrangheta. Heute gilt die 'Ndrangheta eben als mächtiger und besser vernetzt, nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland. Und das zeigen auch so große Ermittlungsaktionen wie Pollino oder jetzt zuletzt Eureka. Also die gleichen Clans, die sind immer noch aktiv. In ganz Europa. Und das hat Deutschland eben lange unterschätzt.
Lässt sich denn überhaupt irgendwie erklären, wie die 'Ndrangheta über Jahre hinweg in Deutschland ungestört Fuß fassen konnte?
Also in den 60er, 70er Jahren kamen ja ganz viele italienische Gastarbeiter nach Deutschland, vor allem ins Ruhrgebiet. Und diese immer größer werdende italienische Diaspora, die wurde von der Mafia infiltriert und ausgenutzt, weil die halt erpressbar ist. Und gleichzeitig wird Deutschland auch als eine Art Rückzugsort gesehen, weil nämlich hier die Strafverfolgung nicht so hoch ist und man einfach sozusagen untertauchen kann. Und außerdem ist die Mafia auch erstmal ja total unauffällig, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Restaurant betreibt. Und auch gut integriert. Und genau das macht es so schwer, sie zu erkennen. Und immer wieder werden Mafiosi, die in Italien Morde begangen haben oder wegen schwerer anderer Delikte gesucht werden, hier in Deutschland festgenommen. Sie arbeiten hier als Eisverkäufer, Pizzabäcker und Postboten. Und gleichzeitig lieben die Deutschen ja auch das italienische Essen. Und Italien ist ja auch ein bisschen als Urlaubsort, ein bisschen verklärt, La Dolce Vita. Also da haben wir sozusagen eine gute Connection nach Italien. Und das nutzen eben Mafiosi eben auch aus.
Und trotzdem muss man sagen, dass ja die allermeisten italienischen Restaurants in Deutschland nichts zu tun haben mit der Mafia.
Absolut, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir auch diese Ambivalenz aushalten. Also die allermeisten italienischen Restaurants haben wirklich nichts mit der Mafia zu tun. Und es geht uns auch jetzt nicht darum, dass man jetzt irgendwie pauschal verdächtigt, sondern man sollte genauer hinschauen und wir sollten keine Angst haben dabei, nämlich genau davon lebt ja die Mafia, von der Angst, von der Omerta, von dem Schweigen.
Und genauer hinzusehen, das empfehlen wir Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer. In der ARD-Mediathek finden Sie die Filme von Peter Jeschke, ARD Crime Time, die Mafia-Morde von Duisburg. Vielen Dank, Peter, dass du bei uns hier zu Gast gewesen bist im Podcast.
Ja, danke dir. Das war eine tolle Erfahrung mit dir. Dankeschön.
Und direkt zu den Filmen kommen Sie einfach über unsere Shownotes. Das ist der Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Danke, dass Sie dabei sind. Ich bin Felix Gebhardt und unsere Podcast-Redaktion erreichen Sie mit Ihren Fragen unter crimetime@mdr.de. Wenn Sie noch weitere Ermittlungen zum Thema Mafia nachverfolgen wollen, dann empfehlen wir Ihnen noch eine weitere ARD-Doku. Da geht es um die Ermittlungen von Kommissar Oliver Hut vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.
Die italienischen Kollegen haben uns mitgeteilt, dass zwei deutsche Frauen aus dem Ruhrgebiet liegen geblieben sind mit einem SUV, mit einem Audi Q7. Der Anfangsverdacht war gegeben, dass die Frauen offensichtlich mit diesem Auto etwas für die Drangetisten transportieren. Das kann bei der Drangheta echt alles sein, von Geld, Kriegswaffen bis Drogen.
Die Drangheta ist überall in Europa aktiv, eben auch in Deutschland. Geschätzte 35 Milliarden Euro Umsatz werden der Organisation zugeschrieben.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus der Doku Jagd auf die Mafia, die 'Ndrangheta in Deutschland. Verlinken wir auch für Sie in den Shownotes. Und wir haben noch einen weiteren Podcast-Tipp für Sie. Eine spannende Zeitreise. 500 Jahre zurück zu einem der größten Aufstände in Europa. Der Podcast Das war der Bauernkrieg erzählt auf packende Weise, was damals geschah und warum das Ereignis in seiner Deutung noch heute umkämpft ist. Die Autoren waren an den Schauplätzen in Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg. Und auch diese Empfehlung finden Sie in unseren Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.